Filmriss, das Kinomagazin bei Radio Blau und Radio Korax.
Wir sagen wieder ohne Lars Hallo und hoffen, dass wir das mit dem Mikrofon hinkriegen, weil ich weiß nicht, was los ist. Ich bin Flo, heute am Regler und versuche mich an Technik. Ihr habt eben schon Jasmin gehört. Okay, und auch noch dabei sind Heiner und Mia. Hallo.
Hallo.
Mal erstmal Musik. Gibt ein bisschen schön alte Sachen von Goblin.
Ein typischer Irrer, sagt, er ist nicht tot. Er ist nicht tot.
Na schön, aber bald hat er es schon.
Viel besser.
Ach, du bist doch schon so gut wie scheintot.
Nein, so ein Lauwarmer kommt nicht mit, der rutscht bei mir nicht durch.
Genau. Ich hoffe, bei euch ist auch noch keiner hier scheintot irgendwo eingeschlafen oder sowas vorm Radio.
Filmstarts der Woche.
Machen das nochmal so, ganz stumpf. Genau. Und wir fangen an mit unserem Filmstart der Woche, den ich jetzt, glaube ich, hier sonst nicht habe. Und zwar Love Lies Bleeding. Den doch einige gesehen haben, glaube ich.
Yes.
Ich habe hier mindestens zwei Leute um mich. Die dritte Person kriege ich auch noch irgendwie dazu. Hoffentlich. Ohne, dass ich ihm Bescheid gesagt habe. Fang mal einfach an zu reden. Ich kümmere mich mal drum, dass noch Robert dazu kommt. Der hat ihn nämlich auch gesehen.
Ja.
Möchtest du eine Inhaltsangabe machen, soll ich?
Mach du gerne.
Ja, Love Lies Bleeding ist ein, ich würde sagen, Neon-Noir-Film von Rose Glass. Ihr zweiter Spielfilm, also relativ jung. Und der Film dreht sich um eine lesbische Beziehung in den ländlichen USA zwischen Schießstand und Muckibude, die ob krimineller Verwicklung drumherum zu Gewalt eskaliert. Das Ganze wird von Kirsten Stewart in der Hauptrolle oder in einer der Hauptrollen auf jeden Fall ja, geleitet. Ich glaube, das ist auch der große Anziehungspunkt gewesen, weswegen dieser Film so ein breites Release so viel Interesse geweckt hat. Aber insgesamt ist es ein sehr spannender Film, der für mich ein bisschen so die Neo-Noir, hatte ich ja schon gesagt, Erotik-Thriller der 80er-Jahre-Ästhetik zurückbringt, diesmal mit einem, ich würde sagen, eher lesbischen Blickwinkel auf Menschen, Körper, Situationen, aber eben trotzdem mit einer sehr ähnlichen Ästhetik, einem sehr guten Lichtbild. Und ja, man kann den Leuten beide Eskalationen zusehen und der Film ist einer, der auf jeden Fall sehr stark in eine Richtung von Show Not Tell geht. Ist fantastisches Worldbuilding, das man einfach aus Kostümen, Umgebung, Beleuchtung und so etwas mitbekommt. Und viele Sachen bleiben unausgesprochen zwischen den Figuren, aber auch gegenüber den Zuschauenden. Und dennoch versteht man die ganze Zeit, was los ist. Und während der Film halt weitergeht und die Figuren auch mehr an den Rand ihrer nervlichen Belastbarkeit gebracht werden, werden die Bilder auch immer allegorischer, sodass am Ende eben das, was man sieht, nicht notwendigerweise das ist, was den Figuren passiert, aber man versteht dennoch, wie es sich anfühlt und was da los ist. Insgesamt ist es halt so eine, ja, Krimi-Thriller-Geschichte um eine Liebesbeziehung, die ziemlich Gewalt geprägt ist. Und um euch eine Inhaltswarnung mitzugeben, abgesehen von leichten Body-Horror-Elementen, ist auch Gewalt in Beziehungen ein zentraler Plotpunkt. Also ein auslösender Moment ist halt Rache für Gewalt, die der Schwester einer der Figuren passiert.
Ja,
So wie du den verkaufst, da finde ich den fast noch besser, als ich ihn dann nach dem ersten Sehen fand. So.
Wie fandst du ihn nach dem ersten Sehen? Was war dein Eindruck?
Good, not great. Also ich hatte mit der letzten halben Stunde oder mit der Art, wie der Film das Ganze dann beendet, das fühlte sich ein bisschen abrupt, ein bisschen zu rushed an. Aber das soll halt nicht schmälern, wie geil ich die erste Stunde fand und wie diese Romanze aufgebaut wurde, auch wie Erotik in dem Film behandelt wird, fand ich mal erfrischend in der heutigen Kinolandschaft, die ja doch sehr prüde geworden ist, gefühlt. Und die beiden machen einfach einen tollen Job, haben eine tolle Chemie miteinander. Ich fand die neue Darstellerin, ich weiß nicht mehr, Name entfällt mir gerade, weißt du das zufällig, wie sie hieß?
Meinst du Katie O'Brien?
Wahrscheinlich.
Genau, Katie O'Brien, genau. Bodybuilderin spielt.
Ja, die war wirklich eine Entdeckung und faszinierend. Das war gefühlt ein ganz neuer Ton, ein ganz neues Gefühl für so eine Rolle. Das fand ich das Highlight auch des Films mit, weil Kristen Stewart macht einen guten Job, aber sie spielt auch schon so die Rolle, die sie jetzt in den letzten Jahren perfektioniert hat, würde ich sagen. Und kenne ich schon.
Ja, aber funktioniert halt auch in der Konstellation, ja. ihr Softbutch-Scumbag-Ding, was sie da so
genau.
hat. Ed Harris macht auch einen ganz, ganz fantastischen Job. Absolut. Als Gangster, Boss und Vater von Kirsten Stewarts Figur mit Glatze, mit langen Haaren und er wirkt halt einfach verwittert und eklig. Absolut. Und spielt halt so einen B-Movie-Villain und man merkt, er hat auch Freude daran.
Ja, er passte perfekt in diese Rolle und ich glaube auch, wenn man einen schlechteren Schauspieler für diese Rolle gehabt hätte, wäre der Film auch nochmal um einiges trashiger rübergekommen, weil das ist schon eine arge, extreme, cartoonic-evil-Rolle, die er dort porträtiert. Aber weil Ed Harris das halt so perfekt kann, nimmt man das Ganze ernster.
Also ich habe jetzt einmal eine Meldung. Ich gucke, dass es klappt. Der Dennis ist nämlich jetzt bei Skype dabei. Der hat nämlich den Film auch gesehen. Moment, Dennis. Hoffentlich hören wir dich jetzt.
Okay,
ja.
Hört ihr mich?
Ja. Fantastisch.
Ja. Schön, mal wieder dabei zu sein. Ich habe ihn auf der Berlinale gesehen und ich wollte mich, was Ed Harris angeht, unbedingt anschließen. Ich würde sogar sagen, das ist keine B-Movie-Rolle, sondern er verleiht der ganzen Sache so eine Gravität. Also das ist so, das andere schwimmt alles so ein bisschen und ist fluide und er ist einfach so wie so ein Block, also von der Gravität. Das war absolut beeindruckend für mich, die absolute herausragende Leistung, mit der ich nicht gerechnet hätte, gerade auch was die Absurdität seines Charakters angeht, einfach wie er, du hast es schon beschrieben, hat er nicht einen Zopf, also Glatze, Zopf, und du denkst einfach nur, what the fuck? Wahnsinn. Absoluter Wahl, absolut notwendig, ich kann mich nur anschließen, absolut notwendig, was die Dramaturgie angeht, dieser Figur.
Ja, ich würde sagen, B-Movie-Rolle, aber er bringt sein A-Game. Also die Rolle, wie sie geschrieben ist, könnte absolut B-Movie sein, aber er füllt die mit so viel Leben, wie halt auch Dave Franco als der frauenschlagende Arschloch-Typ mit der schlechtesten Frisur der Welt. Aber dennoch ist das halt ein Charakter, der eine Bedrohlichkeit und aber auch gleichzeitig so eine Wieseligkeit ausstrahlt. Also sie funktionieren einfach alle Figuren durch ihre Schauspielenden.
Ja. Zu Dave Franco, ich finde auch, der passt einfach viel zu perfekt in diese Rolle, weil er einfach so ein Gesicht hat zum Reinschlagen.
Absolut, ja. Also, da habe ich wirklich, als ich das gesehen habe, dass er da diese Rolle einfach, ja, natürlich. Wer sonst? Wer soll sonst diese Rolle übernehmen?
Warte, er hat doch auch diesen Moustache einfach. Ja. Er sieht so richtig aus wie so, er hat einfach so perfekter White Trash. So.
Ja, das ist auch ein Film, der uns daran erinnert, dass die 80er Jahre auf dem Land halt auch nicht so stylisch waren, wie Stranger Things uns das glauben machen möchte.
Oder bei Maxine.
Ja.
So, jetzt haben wir es auch geschafft. Der Robert ist auch da. Hallo, Robert.
Ja, ich war vom Winde verweht. Sorry.
Kein Problem. Jetzt ist auch die volle Runde nämlich da. So. Was hast du noch anzumerken, Robert? Was hat dir noch alles so gefallen?
Also erstmal hat mir sehr gut gefallen, dass sie, was sehr oft jetzt gemacht wurde in solchen Filmen, die wieder so alte Sachen auferleben lassen, dass die sehr gut einen neuen Film gemacht haben, ohne sich an vielen alten Sachen festzuhalten. So, also ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass ich nochmal so einen ähnlichen Film sehe, weil das, also auch von der ganzen, also auch von der ganzen Optik und alles. Also auch die hatten natürlich ganz andere Möglichkeiten, dass so ein Wirbelsturm aus, wie wir da aussieht. Ne? Damals war es.
Robert, du bist beim falschen Film. Wir sind nicht bei Twisters. Wir sind bei Love Lies Bleeding, mein Lieber. Immer noch.
Ach so.
Für Robert ist es einfach Twisters Filmstart der Woche.
Naja, ich hab grad so. Ja, natürlich.
Lieber Florian, das war der beste Kommentar. Besser geht's nicht in einer Filmresendung.
Ja. Da Robert ist einfach. Robert ist wirklich vom Winde verweht, so ungefähr. Aber du hast doch bestimmt auch was zu Love Lies Bleeding zu sagen, mein Lieber. Den fandst du auch sehr toll.
Die Hauptdarstellerin spielt doch in Twisters mit.
Nice save.
Das ist leider, ja, das ist auf jeden Fall, da ist ja die Connection auf jeden Fall. Das habe ich gestern nämlich auch nochmal festgestellt.
Und es ist staubig.
Staubig ist auch in beiden.
Ich weiß halt nicht, dass ihr, also okay, ich kann jetzt so sagen, dass das Ganze, ich habe jetzt nur ganz kurz gehört, dass ihr das mit Stranger Things verglichen habt, dass es nicht so toll war, wirklich, wie man uns das verkauft. Aber ja, aber eben der Film, ich liebe diese Optik natürlich, dann diese ganze Score, diese ganze Musik, dieses, ja, dann dieses Abgerockte und also ich weiß nicht, was ihr doch dazu gesagt habt. Also ich fand den Film fantastisch, hatte den im Sneak gesehen und hab drauf gewartet und war sehr überrascht und positiv.
Wunderbar.
Ich würde gerne wissen, wie ihr das Ende so ein bisschen gelesen habt, weil der dreht ja dann echt ziemlich frei, ne? Also so ästhetisch auch, ohne jetzt irgendwie zu viel sagen zu wollen, aber so die Endszene oder fast die vorletzte Szene eigentlich. Wie habt ihr das so empfunden? Weil in dem Moment ist der Film für mich total abgehoben. Ich muss sagen, auf eine Art und Weise, wie ich sie gar nicht einordnen kann, wo ich wirklich so ein bisschen schwimme auch.
Ja, war es so ein bisschen Meta dann, ne?
Ja, oder?
Ja, ich bin damit schon reingegangen, dass ich also ist der Film halt sehr auf einer Show-Don't-Tell-Ebene unterwegs ist insgesamt und sich auch eben am Ende von den tatsächlichen Ereignissen entfernt und allegorisch wird und eher zeigt, wie es sich anfühlt, als das, was die Figuren tatsächlich erleben. Und dann gibt es ja ganz am Ende nochmal einen Bruch, der einen sozusagen nach dem High des Erlebnisses in die Logistik der Realität zurückbringt.
Ja, tatsächlich. Deswegen hatte ich kurz überlegt, vorletzte oder letzte Szene. Aber ich gebe dir vollkommen recht. Ja, genau.
Also ich würde es sogar vergleichen. Parallelen ziehen dann zu den Neon Demon, der eigentlich die ganze Zeit ziemlich normal ist, in der Modelszene abbildet und am Ende wird eine Person gegessen. Ja, also wo alles eigentlich, und dann dreht der Film auch am Ende ab, kommt was Rationales rein. Ne? Was?
Ja, ich habe jetzt gar nicht so viele Beispiele im Kopf, aber ich habe das Gefühl, das ist schon ein beliebtes Mittel, um einen Film zu beenden, wenn man nicht weiß, wie man ihn beenden will. Und hier fand ich es jetzt nicht schlecht, aber es fühlte sich ein bisschen rushed an für mich, dass es dieses Ende so ein bisschen, okay, wir brauchen diese beiden Szenen für diese beiden Beats und die haben auch jetzt nur noch 5 Minuten Zeit, damit wir den nicht zu lange haben, den Film.
Ich wüsste nicht, warum die länger sein müssten. Also vom Pacing her hatte ich jetzt kein Problem, aber das ist halt, es ist sehr okay, diese unterschiedlichen Eindrücke nebeneinander stehen zu haben, aber halt einfach um meinen dazuzustellen. Ich glaube, er musste nicht länger sein am Ende.
Nö.
Genau, sonst hast du sowas wie hier der letzte mit Joaquin Phoenix, den ich sehr gut fand, aber A24 auch, wie hieß er?
Wish You Were Here.
Afraid.
No. Ach, bei Bo's Afraid.
Der genau, wo das Finale vielleicht 1,5 Stunden geht, könnte man jetzt sagen.
Kann nicht besser.
So. Das fand ich, ja, weiß ich nicht. Also ich fand tatsächlich, bin ich ja auch großer Fan davon, wenn die Filme jetzt nicht unbedingt zu lange dauern.
Ja, natürlich.
Ich würde es jetzt nicht zwingend mit Bo's Afraid vergleichen, weil das finde ich schon nochmal, es ist anders wild auf jeden Fall. Der war für seine 3 Stunden trotzdem auch sehr gut. Aber
ja, ich habe ja nicht negativ, ich meine nur, es gibt die Variante, die ausufernde und die, ich denke, alles beides ist geplant und nicht, weil sie sagen, wir müssen jetzt den Film schnell beenden. Weil ich glaube nicht, dass die solche Filmemacher da sowas im Kopf haben, wir müssen jetzt den Film schnell beenden und machen sowas.
Es geht nicht um die Minuten, es geht um das Gefühl, dass es sich ein bisschen der Film hatte vorher einen Fluss, der sich irgendwie organischer anfühlte und diese letzten beiden Szenen wirkten funktionaler eher als organisch.
Ja, absolut. Deswegen war ich so neugierig, wie ihr es einordnet und was ihr dazu denkt, weil das wirklich ein anderes Pace war. Und ich stimme dem zu, das kann man so machen. Und ich verstehe auch diese Allegorie, die da quasi gesetzt werden soll, wo es halt ins Meta, in eine gewisse visuelle Metaform geht. Und trotzdem wirkt es sehr schnell und sehr gedrückt. Und deswegen bin ich so am Schwimmen gewesen. Bei mir ist es, wie gesagt, lange her, dass ich ihn gesehen habe. Jetzt einige Monate. Aber deswegen war ich sehr neugierig, wie ihr das empfunden habt.
Ja. Ich kann auch sagen, ich glaube, ich fand die allerletzte Szene fand ich sehr unterhaltsam nochmal. Ich mag jedwede Verneigung vor irgendwelchen komischen Trash-Filmen und B-Movies.
Bei mir ist das auch so lange her, ich will es auch nicht mehr.
Ja, vor allen Dingen so diese ganz alten Geschichten. Ich hatte da sogar damals, wer vielleicht in die Sneak geht, kann sich erinnern, dass da vielleicht auch eine Frage zu gab zu diesem Ende.
Ja, also ich kann mir auf jeden Fall, also wenn ich den Film sehe, er steht nicht ganz für sich alleine. Ich kann mir Adrian Lyne schon wie das Sickos-Meme durch ein Fenster zuschauen sehen.
Yes.
Von, also der halt 9,5 Wochen gemacht hat und Flashdance und noch halt einfach, dem gehörte das Erotik-Thriller-Genre in den 80er und frühen 90er Jahren. Nee, auf jeden Fall, da gibt es durchaus Anleihen und Vergleiche und die Gewalt und Gore sind expliziter geworden auf jeden Fall und der Sex hat jetzt eine andere Perspektive und da, glaube ich, können wir von Rose Glass noch viel erwarten, weil im Wesentlichen geht es in all ihren Filmen darum, Kink in irgendeiner Form darzustellen, was sie bisher gemacht hat und sie hat da auf jeden Fall einen interessanten Blick für, der halt auch hier rüberkommt, auch Sexszenen zu nutzen und Beziehungen zwischen Figuren deutlich zu machen und nicht nur als Filler, sondern eben als einen auch essentiellen Teil von Beziehungsdynamiken und wie die sich entwickeln. Und
braucht man mehr von.
Braucht man durchaus mehr von.
Ja, ich schließe mich an, ich fand es auch sehr innovativ und sehr inspirierend und ja, auf einer größeren Bühne vielleicht nochmal, weil der Film ja doch recht klein letztlich irgendwie gefühlt angesetzt war und die Mechanik ja noch nochmal größer, ja.
Ja, und immerhin ist es A24, also das Ding findet hier halt schon eine relativ weite Verbreitung und läuft auch jetzt gar nicht, also sonst muss man queere Filme manchmal halt sehr halt suchen, wo die irgendwie laufen. Das Ding ist jetzt in der Schauburg, im Cineplex, in der Passage, im Pushkino und paradoxerweise auch im Regina zu finden.
Ja, was ich immer wieder sehr schade finde zum Kinostart, auch wenn er jetzt bei uns relativ breit läuft, dass bei uns der Film ins Kino kommt, wenn er in Amerika auf Streaming rauskommt.
Ja.
Weil sie, was auch immer das soll.
Traurig. Ja.
Aber ich glaube, das Verdikt von allen ist, geht ins Kino und guckt euch Love Lies Bleeding an.
Ja.
Oder?
Ja.
Genau,
wenn ein Interesse besteht, auf jeden Fall, ja.
Genau, Inhaltshinweise haben wir gegeben, die sind ernst gemeint, aber in dem Rahmen seht ihn euch an.
Genau. Und Jasmin hat auch nochmal Musik mitgebracht aus Love Lies Bleeding.
Ja, in der Tat, ich habe Nice Mover mitgebracht, der da eine Montage untermalt.
Wunderbar, den hören wir uns jetzt noch an, bevor es weitergeht.
Hört zu! Fremde Weiber, die in irgendwelchen Tümpeln hocken, sind keine Basis für irgendein Regierungssystem. Die oberste Exekutivmacht leitet sich her von einem Mandat der arbeitenden Massen und nicht von einer verlogenen Wasserzeremonie. Halt's Maul!
Jawohl, wir haben was, wir haben was sehr Lustiges gefunden auf jeden Fall. So, wir sind immer noch bei Filmriss, beim Kinomagazin. Wir hatten eben Love Lies Bleeding und der Robert bleibt immer noch in der Leitung.
Jetzt kommt der ganz große Twist, oder was?
Genau, jetzt kommt nämlich der große Twist. Jetzt sind wir beim Twister und vom Winde verweht oder so ähnlich, mein Lieber. So. Genau. Wir haben uns nämlich Twisters angeguckt. Die Fortsetzung, Reboot. Ich würde es fast als Reboot bezeichnen. Mit Verweisen auf den ersten Teil irgendwie oder auf den alten Film. Über Katastrophen, Tornados, Stürme und Leute, die eben diese jagen. Und sowohl der Robert als auch ich haben uns gedacht, wir gucken uns diese Woche mal den alten Film noch an, um einen direkten Vergleich zu haben.
Also, ich hab den sehr oft gesehen.
Ich nicht.
Absoluter Klassiker.
Der Film irgendwie ein paar Monate rauskam, nachdem ich auf die Welt kam.
Das hast du zu verantworten.
Ich habe da gar nichts zu verantworten. Genau. Bei Twisters geht es darum, dass eine Gruppe von, beziehungsweise eine Person, die Kate, die jagt mit ihren Freunden Tornados und möchte da einen Weg finden, wie man einen Tornado mit künstlichen, mit Windelfüllmittel im Grunde zum Erliegen bringen kann, bezwingen kann. Also auf jeden Fall, dass sie möchten mit künstlichen Mitteln einen Tornado zerstören, damit der nicht so viel Schaden anrichten kann, weil doof für Menschen, die da wohnen, wo Tornados eben wehen. Das ist in den ersten 5 Minuten, das geht alles grausam schief. Ich glaube, es sind 5 Leute, 3 fahren mit ihr rein, sie ist die Einzige, die rauskommt, die anderen 3 sind tot. Also es ist relativ...
Ich sage jetzt nicht, wer von denen stirbt, aber sie überlebt als Einzige, genau.
Das ist ja gut. Also es ist im Grunde so ähnlich wie halt eben auch der Einstieg vom alten Film, ne? Irgendwie Hauptcharakter, irgendwer stirbt, damit wir eine Motivation haben und dann...
Das war ja wirklich eigentlich, also das hätte, finde ich schon, ist ein... Naja, das war schon ein Banger jetzt, dieser Einstieg, fand ich schon.
Die ging halt direkt los. Genau, dann haben wir einen Zeitsprung und dann geht es eben darum, wie ein alter Freund sie wieder dazu bringt, Tornados zu jagen. Und dann geht es eben darum, dass Tornados... da wieder Daten gesammelt werden sollen, um eben die Tornados eventuell zum Einschutz zu bringen oder halt Menschen zu schützen oder vielleicht auch nicht. Eventuell auch Kapitalinteressen zu schützen, wie andere Institutionen das auch gerne tun. Dazu vielleicht später nochmal mehr. Hast du noch irgendwas hinzuzufügen zur Story, Robert?
Naja, ich würde sagen, also weil wir hatten ja, es ist eine Fortsetzung, für mich ist es gar kein Reboot, auch wenn die keine Charakter auftauchen, aber es gibt ja eben die Sachen, es wird mit Sachen gearbeitet von damals, wenn es ohne los ist, aber damals ging es ja darum, einfach nur die Daten zu sammeln, wie so ein Dings ist. Diesmal geht es darum, um die kleine Hauptstory, um die zu zerstören. Und was ich interessant fand, beim ersten hatten wir diese freien Leute, die einfach da hinterherjagen, die Wissenschaftler. Und dann gab es diese gesponsorten anderen Typen, wo Cary Elwes als Miller, da der sozusagen die Bösen, das war so was wie die Guten und die Bösen, ne? Die Freien, die hinterherjagen und die anderen, die von der Wirtschaft gesponsert werden. Und hier haben wir das erstmal sozusagen umgedreht. Dass ihr Freund jetzt bei so einem gesponserten Team dabei ist, die absolut fette Technologie haben und solche fetten Sensoren, die aus Militärentwicklung sind, um da so ein 3D-Bild zu kriegen, um da noch bessere Daten zu erhaschen. So, und dann treffen sie noch auf eine andere Gruppe, das was sozusagen beim ersten Teil unsere Hauptgruppe war, so ein bisschen angelehnt an die so ein bisschen, ja, normale Autos haben, ein Wohnmobil dabei und so ein bisschen, ja,
naja.
So die 68er, der Tornadojäger.
Aber normale Autos würde ich jetzt auch nicht sagen, weil im ersten Moment...
Ich meine jetzt nicht schick lackierte,
ja,
alle in einer Farbe,
Robert.
Gesponserte und alle, das meine ich jetzt. Genau,
für
alle, die es nicht wissen, genau, die anderen sind gesponsert, haben Logos drauf, sind alle in einer...
Die sind halt eine Firma.
Nein, genau.
Die sind halt eine Firma und die anderen sind... Mein größtes Problem ist nämlich davon Anfang an gewesen, dass ich beide erstmal unsympathisch fand. Im alten Film hast du halt eben, sind beides Wissenschaftler. Die einen sind halt die Homemade-Wissenschaftler, die halt um jedes Fördergeld kämpfen müssen. Und die anderen, die der Wirtschaft in den Arsch kriechen. Und hier bist du am Anfang bei denen dabei, die der Wirtschaft in den Arsch kriechen. Und die anderen sind halt keine Wissenschaftler, sondern im ersten Moment Leute, die es für die Klicks tun, weil sie die ganze Zeit auch YouTube-Livestreams anhaben. Und ich finde tatsächlich, es wird ganz gut gesagt, es sind Hillbillies mit dicken Autos oder so, die da halt in Tornados reinfahren und Quatsch machen. So. Ob das dann am Ende auch genauso ist, das will ich jetzt nicht komplett vorwegnehmen.
Also du fandest also Tyler Owens, der von Glenn Paul gespielt wird.
Ich fand den unfassbar unsympathisch. Ich fand den, als der aufgetreten ist, da kommt ein Typ an mit einer dicken Karre, mit so richtiger, er passt nach Oklahoma, so, weil er wirkt halt wirklich auch so wie der letzte Prollo mit seinem Cowboy-Hut und seinem dicken Auto, macht da brumm brumm laute Musik an und ist da nur so, juhu, guckt mich an, hier sein YouTube-Stream. Also, was geht ab, Chat? Also
ich
hier.
Ich den seinen YouTube-Stream gucken, ich fand ihn voll sympathisch. Aber
ich fand ihn einfach nur nervig.
Ja, tut mir leid, ich bin scheinbar absoluter Fanboy von diesem Schauspieler, weil der mich einfach seit Top Gun 2 gekriegt hat. Und ich einfach schon bei, jetzt im letzten Film war ja hier Hitman, den wir gesehen haben, Romantik, irgendwas, wie er in Deutschland hieß. Ich finde einfach cool, den Typen. Und ja, also. da bin ich voll dabei. Und außerdem diese coole Nummer, da reinzufahren und dann kann man Raketen in einen Twister schießen, da bin ich dabei. Also tut mir leid, dass ich das nicht abholt.
Nee, alles gut. Ich fand das schon auch ein bisschen lustig, aber ich fand ihn halt als sein Charakter, fand ich einfach im ersten Moment so, dass er halt nach außen hin wie jemand rüberkommt, wo ich halt, wenn ich das sehen würde auf Twitch oder YouTube oder sowas, würde ich wahrscheinlich sehr viel mit den Augen rollen und wäre einfach die ganze Zeit so, boah, du bist irgend so ein nervig anstrengender Labersack.
Er ist halt der Typ, der sich traut, in Tornado reinzufahren.
Ja, das ist schon, natürlich, das ist schon ganz cool. Und ich sag auch so, dass er von Glenn Powell gespielt wird, hilft dann auch ein bisschen, ihn dann doch irgendwann vielleicht sympathisch zu finden. Mein Gedanke war nur so, ich habe das Gefühl, wir haben in der echten Welt einige solcher Menschen, die so, also zumindest ja, die genauso drauf sind, wie im ersten Moment wirkt. Und wenn man sich ein bisschen im Internet bewegt und die so ein bisschen wahrgenommen hat, dann hat es für mich das halt schwierig gemacht, den sympathisch zu finden, weil die halt eben alle meistens ziemliche Arschlöcher sind.
Ja, aber Stichwort echte Welt. Ist das ein Film, der so reine Eskapismus-Unterhaltung ist mit ein paar Anspielungen? Oder werden Dinge wie halt, hier, ihr habt gerade mit dicken Karren in Stürme reinfahren. Also die Allegorien zur Klimakrise würden sich ja anbieten und könnten erwähnt werden, wenn man sie möchte. Sind die da drin?
Da ist, glaube ich, dann, das ist ein anderes Problem von mir, was ich damit hatte. Ist nämlich, das bietet sich alles an, aber der Film hat, ich habe das Gefühl, er traut sich da nicht, das auszusprechen. Weil es gibt genau eine Szene, das hat mich nämlich da auch ein bisschen genervt, wo die Mutter sogar sagt, ich nehme immer mehr Stürme wahr, es gibt immer mehr Überschwemmungen, Essen wird teurer, alles wird teurer, so. Und dann ist Cut und es wird keine Antwort drauf oder sowas. Das heißt, sie trauen sich nicht auszusprechen, woran das liegt. Und ich habe das Gefühl...
Aber woran das liegt, interessiert doch niemanden, die wollen doch nur die Stürme...
Ja, die interessiert im Film nicht, Robert, aber es geht ja darum, also ich behaupte auch immer noch, wenn du, wie die Hauptcharakterin, Meteorologie studierst und da irgendwelche Sachen machst mit Meteorologie, dann würdest du da auf jeden Fall, wenn deine Mutter zu dir sagt, ha, ich nehme wahr, dass mehr und das und das und das ist, dann ist das Nächste, was kommt, ist, ihr zu erklären, woran das liegt. So, und das ist das,
ja,
was...
Aber darum geht's ja nicht, es geht darum...
Doch, darum geht's, genau, oder... Darum sollte es aber vielleicht auch ein bisschen gehen, weil ich habe das Gefühl, der Film traut sich das nicht auszusprechen, um eben der ganzen America Hooray Zielgruppe, die vielleicht auch da ist, weil es gibt einige Szenen, wenn er im Rodeo ist oder sowas, die halt wirklich vor Pathos strotzen, wo ich dann auch gesagt habe zu meiner Frau danach so, ja, das, ich finde, das passt halt rein, wenn es nicht drin wäre, wäre es auch komisch, weil sie sind halt in Oklahoma und gehen zu einem Rodeo, da müssen Leute in Amerika-Flagge, Anzug rumrennen und Quatsch machen. Aber ich fand es halt trotzdem sehr feige vom Film, dass er sich dann halt nicht traut, eben teilweise anzusprechen, warum die Leute immer mehr leiden müssen unter diesen Stürmen potenziell, weil halt immer mehr Stürme und immer stärkere Stürme da sind. Und das ist war für mich irgendwie ein bisschen am Thema vorbei, weil ich finde, du kannst halt schlecht heutzutage einen Film machen über Stürme oder einfach Umweltkatastrophen und dann auch zum Teil eine Figur aussprechen lassen, dass das sich immer mehr häuft, ohne anzusprechen, warum sich das häuft. Einfach. Und warum das auch sowohl im Film, in der Filmwelt als auch in der echten Welt einfach immer mehr passiert. Das wirkt, war für mich, wirkte das irgendwie ziemlich feige irgendwie. Ja.
Okay.
Das ist zu dem Thema. Ich weiß nicht, wie zufrieden du jetzt bist, Jasmin, mit der Antwort.
Es war jetzt erstmal eine Sachinformation, dass es nicht im Kern darum geht.
Das fand ich halt, wie gesagt, ich fand es schade einfach, weil ich dachte, da hätte man, ohne viel zu sagen, ich finde, da hätte auch nicht viel gebraucht, um das noch einmal kurz anzubringen. Weil, das ist meine Überleitung zum nächsten Punkt, er sich dann doch, auch wenn er nicht viel länger ist als der alte Film, oder Robert, ich glaube, da würdest du mir zustimmen, dass er sich doch ein bisschen länger anfühlt als der alte Film, oder?
Ja, leicht. Also,
nicht extrem, also ich habe vielleicht...
Ich war da sehr gefangen, ich war sehr begeistert von dem Film. Also,
was hat dich denn begeistert? Also was sind deine Lieblingselemente an dem Ganzen?
Also, diese Bilder, dieses Unwetter, das war alles viel krasser und viel näher, weil diesmal konnten sie nicht richtig in Regen reingefahren, richtig in Nebel. Also und in dem ersten war eben viel großer animierter Tornado und die konnten scheinbar nicht, die haben schon richtig Mühe gegeben, haben nicht die Möglichkeiten gehabt, so richtig krass aufzufahren, gerade wenn es um Regen oder irgendwelche Sachen ging. Ich weiß nicht, wie viel jetzt hier mit dem Nebel oder wo die Szenen, also sowas, wo die einfach ins Nichts reinfahren, ist fast wie The Fog oder so oder der Film Der Nebel, so wo man nichts sieht und irgendwie und das alles eben so und dann kommt irgendwie was angeflogen und das alles so, es hat mehr was richtig von Unwetter und von Sturm, man fühlt sich da mehr drin, die Kamera ist auch viel mehr näher dran, ne, also die Kameraarbeit ist eine ganz andere, obwohl ja der erste Film von einem John de Bond dann der Regisseur gemacht wurde, der Kameramann war. Aber die hatten eben nicht die Möglichkeiten. Ne? Ich hatte noch das Making-of vom ersten Twister gesehen und da gab es eine Szene, wo die irgendwo so einen Twister entgegenfahren und da kommen von denen damals viel Eisbrocken und Dreck und Zeug auf die zugeflogen. Da haben die da so eine Maschine genommen, wo das reingeschmissen wurde und nach 20 Metern war die Maschine jedes Mal, war der ganze Zeug, was sie geworfen haben, alle. Die mussten jedes Mal wieder neu auffüllen, nochmal 20 Meter füllen, nochmal auffüllen, 20 Meter füllen, weil das so schnell alle war. Also, ich meine, es war viel, was sie machen konnten, handmade im ersten Film, aber Und die Tornados jetzt auf Blu-ray habe ich natürlich die alle, das CGI erkennt man jetzt stark. Früher hatte ich mir gedacht, wie haben sie das gemacht? Bei VHS war es scheinbar nicht zu erkennen. Auf Blu-ray 4K will ich es vielleicht nicht sehen, den alten Twister. Und hier war das eben so richtig, ja, sah richtig aus wie Unwetter und Sturm. Ich mag einfach Sturmfilme. Also,
ja.
Da gab es ja irgendwie, es hieß der Storm Hunters, der vor ein paar Jahren, den Zahn fand ich auch gut.
Da bei anderen Sturmfilmen bin ich leider raus. Aber ich finde also auch, dass die ganzen Tornados und Stürme hier einem deutlich mehr Angst gemacht haben, weil wenn dann irgendwann auch Äste und eben, wie du gesagt hast, der Regen kommt, es ist halt in der Hinsicht realistischer, dass halt wirklich auch einfach das Sichtfeld extrem eingeschränkt ist. Die können dann halt noch 5 Meter gucken und das war's und dadurch wirkt halt alles sehr viel näher. Und so, das haben sie auf jeden Fall auch schon sehr gut gemacht. Bin ja auch irgendwie, auch wenn es vielleicht ein bisschen doof ist, aber ich finde, ich liebe ja diese ganzen Wizard of Oz Anspielungen, die sie im alten Film ja auch schon hatten und mit denen es hier weitergeht. Dann, wo sie im alten Film nur Dorothy gab, gibt es hier dann nämlich auch noch Tin Man Lion, den Wizard und die Scarecrow. Mhm. Da musste ich die ganze Zeit immer, das fand ich irgendwie so, ach ja, das ist niedlich. Ja, die Leute fand ich eigentlich auch alle, also jetzt abseits von Glenn Powell und ich habe schon wieder vergessen, wie sie heißt, bin ehrlich. Daisy Edgar Jones mochte ich tatsächlich auch eigentlich ganz gerne, also vor allen Dingen auch Anthony Ramos. Oder Robert? Den hast du ja vielleicht auch bei Transformers noch im Kopf oder so. Oder
genau,
eben.
Ich habe überlegt, wo ich den herkenne, weil der auch noch ganz neu dabei ist. Und wir haben, wie gesagt, auch hier unsere. Genau, was war es?
Genau, Katie O'Brien ist auch dabei.
Genau, ja, aber nur, das ist krass, sie hat gleichzeitig einen Film, wo sie Hauptdarstellerin ist im Kino. Und hier ist sie wirklich nur dabei. Sie darf mal 3-4 Sätze nebenbei sagen und ist einfach eine Person aus dem Team. Aber es ist eben krass, ne? Die gleichzeitig Hauptdarstellerin des anderen Films ist hier einfach nur so ein wirklich so ein Nebencharakter.
Ja, also
wirklich
fast. Es könnte aber derselbe Charakter sein tatsächlich. Das finde ich nämlich lustig, weil sie ist halt bei den Hillbillies mit den dicken Autos dabei so und sie auch fährt rum in einem Hemd mit abgerissenen Ärmeln.
Genau, so. Das wollte ich gerade fragen, ob sie auch so austrainiert ist in dem Twister-Film.
Ja, ich meine, sie ist ja Bodybuilderin, also ja. Sie ist halt, also ich würde jetzt behaupten, sie ist vielleicht nicht ganz so gut definiert wie in Love, Let's Bleeding, weil es halt auch nicht drauf ankommt, weil man sie auch, man sieht sie halt auch nicht.
Also sie sieht schon sehr stämmig aus, das sieht man schon.
Ja. Ja. Kann man im Großen und Ganzen eigentlich sagen, kann man sich auf jeden Fall angucken, oder Robert? Du warst noch mehr begeistert als ich.
Ja, und besonders es gibt ja besonders Leute, die gerne Katastrophenfilme sehen. Und so, und da gab es lange Zeit auch nicht viel. Und der ist gut, einfach ist gut gemacht. Regisseur ist Lee Isaac Chung.
Das hat mich überrascht.
Minari gemacht.
Genau, das ist der Regisseur von Minari. Und das ist auf dem Spektrum von Filmen, finde ich, so ein extrem anderer Film einfach. Weil da geht es um eine koreanische Familie, glaube ich, wenn mich das alles täuscht. Ich glaube auch so ein Teil autobiografisch, die nach Amerika kommt. Das ist so eine Migrationsgeschichte einfach, die er da erzählt, die extrem, also die sehr klein ist und wie super gefühlvoll und alles. Und jetzt ist irgendwie das Nächste, was ich von ihm mitbekomme, ist einfach, wie er hier riesige Twister durch Oklahoma schiebt und irgendwie ganze Städte abreißen lässt, so ungefähr damit. Das fand ich schon irgendwie interessant, wie der sich da gewandelt hat.
Ja, habe ich zwar nicht gesehen, aber ich war der Meinung auch, dass er hier sich für die Charakter wirklich, also wenn so ein Regisseur ist, da ging es ja auch viel um. Also ja. Ich fand, er hat eben, später werden die ja vielschichtig. Das, also so ein, also nicht wie jetzt wie in einem Independent-Film natürlich, aber für so einen großen Film war es wirklich alles richtig solide, handwerklich alles top und eben. Ist, also da kein Totalausfall und das ich war sehr positiv überrascht über den Film, der hat mich gut abgeholt, gut unterhalten.
Kein Totalausfall, schöner, ist auch
Blockbuster.
Eine schöne Aussage.
Aus Eis ist rein in Twister.
Ja, genau. Kann man übrigens überall sehen. Also Sinister, Cineplex, UCI, Cinemax auch in Halle. Also die großen Kinos bringen ihn auf den großen Leinwänden.
Wunderbar.
Das ist bestimmt ein richtiger Film für hier die Cineplex für die D-Box-Sitze, die wackeln und rattern. Oder in UCI in Dresden gibt es, glaube ich, auch so Sitze und verschiedene Kinos haben ja sowas. Das ist bestimmt genau der richtige Film dafür.
Hätte ich mir für Bike Riders gewünscht.
Das muss nur der Bass genug aufgedreht sein, dann vibriert das von alleine. So, das war's, glaube ich, heute auch mit Robert.
Ja,
du das bist war's. Für heute dann raus. Danke, dass du da warst.
Ich wünsche euch noch eine schöne Sendung.
Ja, ich hoffe, ich drücke nicht zu viele falsche Knöpfe ab jetzt.
Ja, das gehört zum Anfang dazu. Also, bis bald.
Bis dann. Tschüss. So, bevor wir jetzt aber weitermachen mit weiteren Filmstarts, gebe ich euch nochmal Musik auf die Ohren. Und weil ich noch nicht genug Musik aus Argento-Filmen gespielt habe, habe ich noch Iron Maiden mitgebracht mit Flash of the Blade aus Phenomena.
Wir bleiben also in den Sleazy 70ern.
Natürlich. Ich stehe an den Reglern. Das ist immer Sleaze gehört dazu. Genau. Wir sind wieder hier. Wir sind immer noch bei
Filmstarts der Woche.
Genau. Und mir und Jasmin haben auch noch einen Film gesehen.
Ja, du hast uns mit Louis Dufinet schon reingespielt nach Frankreich.
Ha! Das war natürlich alles geplant und voller Absicht. Ich konnte natürlich mit dem Titel des Katz was anfangen. So, was habt ihr denn noch gesehen?
Wir haben den Comicfilm der Woche gesehen, nämlich Juliette im Frühling. Das ist eine französische Komödie, aber keine Angst, sie ist nicht so flach wie einige dieser, die wir in letzter Zeit besprochen haben, sondern ja, ich fand sie tatsächlich sehr berührend. Ist halt eher doch in Richtung Tragikomödie. Drama trifft es halt auch nicht auf. Es ist halt ein Familienbild.
Ja, es ist ja eine Familie mit all ihren Facetten irgendwie, würde ich sagen. Also es gibt verschiedenste Charaktere mit verschiedensten Problemen. Es gibt ein Familiengeheimnis, weiß ich nicht, ob man es so nennen kann, aber...
Ja, eher unausgesprochenes, was in der zwischen den Leuten der Luft hängt. Und ja, es ist ein Film, der eine Familie zeichnet und begleitet und es geht um Juliette, die ist Kinderbuchillustratorin und macht aus Paris kommt 2 Wochen Urlaub auf dem Land bei ihrer Familie und kommt halt sozusagen an die Orte ihrer Jugend und Kindheit zurück, aber wie es halt so oft ist, man kann nicht wirklich an das Zuhause, das man mal hatte, zurückkommen, sondern nur an dieselben Orte mit denselben Leuten, die sich aber auch weiterentwickelt haben. Und dann geht es eben um so Familienzusammenhänge, wie dass die eigenen Eltern auch individuelle Menschen sind und alt werden und Großeltern und Häuser müssen verkauft werden. Die Schwester ist halt auch erwachsen geworden und sehr genervt von ihrem Alltag und es gibt eine neue Generation, die nachwächst. All diese Leute haben ihre eigenen psychischen Probleme und Neurodivergenzen, die da undiagnostiziert im Raum stehen. Und dieses Depressionen als ein Ding, was ganze Familien betrifft, spielt da halt auf jeden Fall eine Rolle und eben schlechte Kommunikation und einfach unterschiedliche Kommunikationsstile, die eben dennoch in einem Familiensystem funktionieren müssen. Aber es wird eben mit sehr sympathischen Figuren erzählt und all diese Figuren haben eben auch Liebeseiten und sind vielschichtig gestaltet und gespielt, würde ich sagen.
Ja, ich fand auch irgendwie alle Charaktere auf ihre Art liebenswert. So, das war irgendwie, eigentlich fand ich es halt so eine, es war eine nette Familie. Es ist sehr, sehr trubelig. Es passiert irgendwie sehr viel, ich finde, es ist sehr viel Action auch in dem Film. Ja. Und es hat mir großen Spaß gemacht, weil ich es auch so, so realitätsnah einfach fand. Also, dass dann da irgendwie die Schwester von Juliette hat Kinder und ist die ganze Zeit am Wuseln und ist auch selbstständig und ist irgendwie die ganze Zeit unterwegs und ja, hetzt so vom einen Ding ins andere. Und was ich schön fand, ist, es wurden dauernd Schuhe gesucht. Das ist auch so ein Thema, was immer wieder aufkam. Also irgendwie so nette kleine Dinge, die immer wieder passieren.
Eine ungeschickte Katze macht Lärm und unterbricht Gespräche damit.
Da musste ich dran denken, letzte Woche hatten wir To the Moon besprochen, wo tatsächlich auch eine Katze eine Rolle spielt. Da musste ich dran denken, hatte Lisa sich so gefreut und sagte so, alles kleine Katze spielt mit I'm Sold. Also Lisa könnte Juliet im Frühling mindestens wegen der Katze auch gut gefallen.
Ja, man hört sie mehr, als dass man sie sieht. Ja.
Katzen sind aber eh immer gut. Also. Ja. Und wenn sie Quatsch machen, noch mehr.
Und auch die Katze ist sehr realistisch, finde ich.
Ja, es ist alles so dieses, man trifft Leute, wie sie halt tatsächlich irgendwie sind.
Ja.
Und das ist halt etwas, was man im Film auch relativ selten sieht in dieser Zusammenstellung von Komplexität, weil es halt oft eben um ein zentrales Problem einer Figur geht, das dann auch irgendwie lösbar ist. Und dieser Film vermittelt eben, dass alle ihre Probleme haben und die der anderen eben teilweise nicht durchsteigen können, weil sie eben in ihren eigenen auch gefangen sind, aber zeigt auch, wie da Brücken gebaut werden können, aber das halt auch nicht vollständig die Biografie verändert im Nachhinein, sondern einfach es geht halt weiter in den Beziehungen, die man schon hat, aber man kann was Schönes draus machen. Man kann auch wieder sozusagen von schlimmen Punkten zurückkommen, dass es einem besser geht. Man kann neue Anfänge wagen, man kann Freundschaften schließen, all das kommt vor. Und viele der Figuren suchen halt in irgendeiner Form das Schöne oder versuchen irgendwie was für sich auszudrücken oder sich mit Kunst auf irgendeine Weise zu beschäftigen. Und das ist halt immer wieder ein Thema und es gibt da halt verschiedene Ausschnitte. Also man sieht Juliette tatsächlich zeichnen an vielen Stellen. Sie lernt halt noch den Untermieter ihrer Oma kennen und Pollux heißt, der ist ein Übersetzer. Aber bei dem wird Übersetzung gar nicht so als zentrales Moment, was ihm Freude bereitet, gezeigt, sondern wenn er sich um Leute und Tiere kümmern kann. Also das ist jemand, der sich irgendwie kümmern muss, um sich wohlzufühlen und so kommt er halt auch an Juliette, die eine Panikattacke hat und er geht dann halt hin und hilft ihr und das ist halt, fand ich halt auch irgendwie so ein realistisches Ding, dass nicht all diese Figuren ihren Beruf Erfüllung finden oder in dem, was sie tatsächlich machen, sondern manchmal auch in Dingen, die sie sind und wo wir es mit Sexszenen hatten, die Charakterdynamiken ausdrücken, gibt es in dem Film auch, weil die Schwester hat eine Affäre und da wird halt der Sex gezeigt oder zumindest wie die Figuren nackt beieinander liegen und das schafft halt auch eben so den Moment, wo sie ihren Ausdruck findet.
Ja, ich fand es allgemein irgendwie schön, weil die Figuren sind alle auch so liebevoll miteinander, finde ich. Also ich finde, bei so Familiengeschichten ist es oft so, dass es dann, ja, wie du auch sagst, ein zentrales Problem gibt und dann, weiß ich nicht, entzweien sich die Familien oder es gibt krasse Lager und so und ja, auch hier fallen einige unsensible Sprüche.
Ja.
Aber es schwingt immer so ein Grundsatz an Liebe und liebevollem Umgang irgendwie mit, fand ich.
Genau, man kriegt halt mit, dass manchmal teilweise casual grausame Dinge gesagt werden, aber weil es gedankenlos ist im Moment. Das ist halt, also es ist nicht, was, wenn sie durchsteigen würden, was es mit der Figur anrichtet, würden sie das nicht sagen, aber sie sind gerade in ihrem eigenen Film, in ihrem eigenen Problem gefangen und sagen es dann trotzdem und dennoch kann man eben auch da verzeihen und weitermachen und ein Verständnis gewinnen. Also wir als Zuschauende für die Figuren und die Figuren untereinander. Und das macht es halt irgendwie zu einem schönen Film. Du hast schon gesagt, das Pacing ist gut. Er ist interessant gefilmt von Kamerabewegung, von der Gestaltung. Also die Kamera nimmt aktiv an der Dramaturgie des ganzen Teil. Es gibt einem tatsächlich auch so eine frühlingshafte, ländliche Atmosphäre die ganze Zeit. Ja, ist teilweise auch gut choreografiert einfach, wie Dinge passieren auf so einer Slapstick-Weise.
Ja, Slapstick und es sind manchmal auch so, es gibt so viel absurde Komik, also die Katze, dann die Affäre der Schwester und so. Irgendwie gibt es da so viele Sachen, wo man sich denkt, hä? Aber es passt irgendwie trotzdem zu so diesem ganzen Film, der irgendwie so bunt und aufgeregt ist und gleichzeitig aber auch so stille Momente hat. Also es ist schon, ich fand es eine sehr, sehr schöne, bunte Mischung und würde ihn auf jeden Fall empfehlen. Also es ist ein schöner Sommerfilm, finde ich.
Auf jeden Fall. Es gibt halt auch einen Filmdialog darüber, dass jemand die Stille wertschätzt, nachdem es so laut war. Und man ist an dem Punkt bei dem Film halt auch, dass man selber so merkt, so ja, tatsächlich, das ist gerade ein ruhiger Moment in einem sonst sehr aufgeregten Film. Und also mich hat er, weil es eben durchaus da einige biografische Berührungspunkte gibt zu Dingen, hat er mich sehr abgeholt, aber auch einfach ganz allgemein, wenn ihr einen guten Film über Familiendynamiken, in denen psychische Probleme, Mental Health und sowas nicht ausgespart werden, in dem mit Trauma tatsächlich umgegangen wird auf eine realistische Weise, dann schaut euch Juliette an.
Genau, das geht im Passage-Kino und zwar in OMU, alle Vorstellungen, wenn ich das eben richtig gesehen habe. Ich suche noch.
Und wenn ihr nicht in Leipzig seid, sondern in Halle, könnt ihr ins Lux-Kino gehen, wenn ich das hier richtig lese. Da gibt es den auch zu sehen.
Aber ja. Ich suche weiterhin.
Die Untertitel sind aber auch gut gemacht. Also ich spreche jetzt halt gebrochenstes Französisch. Also ich
du verstehst jedes fünfte Wort?
Fünftes bis drittes, je nachdem, wie einfach sie reden. Aber die Untertitel vermitteln da auf jeden Fall auch schon unterschiedliche Tonlagen, wie Charakter kommunizieren und so etwas. Also das kommt sehr gut rüber.
Das klingt gut. Da habe ich vielleicht später noch negative Beispiele für. So. Hast du was gefunden hier?
Es ist da. Moment, hier. Ich hatte das extra aufgerufen und jetzt war es verschwunden. Also, ihr könnt Juliette im Frühling sehen. Im Passage-Kino. Nicht nur in OMO.
Gibt auch deutsche Synchro.
Ja, genau. Deutsch synchronisiert läuft er heute um 16 und 18 Uhr. Morgen um 11.30 Uhr, 16 Uhr und 18 Uhr in OMU. Genau, Montag noch zweimal, Dienstag einmal, Mittwoch zweimal, genau. Aber tatsächlich doch nur Sonntagabend in OMU. Vorhin sah es mehr aus, vielleicht hatte ich da eine andere Seite.
Weiß nicht, aber das passt auf jeden Fall, Passage am meisten Sonntag und Montag immer OMU. Genau. Wunderbar.
Also OMU lohnt sich auch, würde ich sagen. Ich fand es auch sehr schön, noch mal wieder Französisch zu hören. Ich spreche es auch nicht mehr so gut, aber irgendwie, ja, das hat gut gepasst.
Das klingt doch lustig. Und später gibt es auch noch was zu Juliette zu gewinnen bei uns.
Den Comic unter anderem.
Ja. So, und dann gibt es noch eine Dokumentation diese Woche zu sehen im Luro-Kino. Vielleicht erzählt euch das der Marc gleich auch nochmal. Der hat sich nämlich Projekt Ballhausplatz angeguckt und hat uns dazu was erzählt. Und das gibt es jetzt zu hören. Viel Spaß.
Hallo ihr Lieben. Finster für Europa, das sind die letzten drei Worte aus der folgenden Doku. Sie heißt Projekt Ballhausplatz, Aufstieg und Fall des Sebastian Kurz und ist eine Dokumentation über den Werdegang des ehemaligen österreichischen Bundeskanzlers. Regie führte Kurt Langbein, ein österreichischer Filmemacher, und der Film hatte im September 23 Premiere in Wien und kam diese Woche in Deutschland in die Kinos. Es ist eine abenteuerliche, teils sehr emotionale Reise durch die politische Landschaft Österreichs. Beginnend im Jahr 2010, Sebastian Kurz war damals noch 25 Jahre alt und posiert vor seinem Geilo-Mobil, wahrscheinlich eine Anlehnung an das Guido-Mobil aus Deutschland. Es geht weiter über die sogenannte Flüchtlingskrise, bei der Europa versagt hat und sich immer weiter abschottete seitdem. Dann wird aufgezeigt, wie Medien durch Politiker gesteuert werden, durch Einflussnahme und verschiedene Geldflüsse. Und es wird, ähnlich wie wir es auch in Deutschland und in anderen europäischen Ländern sehen, Rechtspopulismus immer weiter in die gesellschaftliche Mitte getragen und der Diskurs verschärft sich. Ja, es wird nach unten getreten und gegen Minderheiten gehetzt. Und ja, schließlich folgt die Ibiza-Affäre, die das System Kurz dann endlich auch zu Fall brachte. Wahrscheinlich nur beiläufig, also nur durch Zufall. Denn durch einen kleinen Zufall wurde das gesamte Ausmaß der Affäre, in die hauptsächlich die beiden FPÖ-Politiker HC Strache und Juan Cudedos verwickelt waren, wurde bekannt und daraufhin räumte Kurz seinen Kanzlerposten. Genau, und seitdem ist der gute Sebastian als Unternehmer im Silicon Valley tätig. Ja, es ist auf jeden Fall eine sehr spannende Doku, zusammengesetzt aus Interviews mit Politikern, Journalisten, Sozialwissenschaftlern und Ausschnitten aus Video- und Filmarchiven. Ich hatte vorher wenig Ahnung von der politischen Landschaft Österreichs. Ich kannte mich so ein bisschen mit dieser Ebel-Affäre aus und habe da schon ein paar Sachen davon gesehen, gehört. Aber war jetzt nochmal erstaunt, wie krass dieses System unterwandert war jetzt, dieses politische System. Und ja, unter anderem kommt auch Julian Hessenthaler in der Doku zu Wort. Das war der Organisator des Ibiza-Videos, der als Detektiv arbeitet. Sie geht 95 Minuten und ist sehr kurzweilig. Und ja, der Name ist hergeleitet vom Plan, Sebastian Kurz an die ÖVP-Parteispitze zu gelangen und dann Bundeskanzler zu werden. Genau, der Ballhofsplatz ist der Platz in Wien vor dem österreichischen Bundeskanzleramt. Und um auf die Eingangsfrage zurückzukommen, warum Finster für Europa? Wir erleben ja gerade einen Vormarsch rechter, autoritärer Parteien, wir erleben Sozialstaatsabbau, der Klimawandel schreitet immer schneller voran und diese Doku zeigt exemplarisch, wie korrupt politische Systeme sein können und zeigt, wie einfach das möglich ist und dass es gar nicht so leicht ist, die auffliegen zu lassen. Und ja, es ist auf jeden Fall eine Doku, die aufweckt. Und ich dachte, es wäre leichtere Kost, aber es war auf jeden Fall sehr spannend, interessant. Und ja, wer sich die in Leipzig anschauen möchte, sie läuft auf jeden Fall im Luru-Kino. Da läuft sie heute und morgen 19 Uhr und am Dienstag um 21 Uhr. Auf jeden Fall sehr empfehlenswert und ja, ich wünsche viel Spaß und sage Tschüss.
Wunderbar. Dankeschön, Marc. Bevor wir weitermachen, gibt es nochmal Musik mit direktem Themenbezug. Bis gleich.
Die Brücke ist zerstört!
Was?
Die Brücke ist zerstört!
Ich kann dich nicht verstehen, Harry! Was? Oh nein, die Brücke ist zerstört! Die Brücke ist zerstört, Harry!
Genau, die Brücke ist kaputt. Bei uns ist hoffentlich noch nicht alles kaputt durch die Hitze. Aber wir sind weiterhin hier bei euch bei Filmriss und bei
Filmstarts der Woche.
Genau. Und ihr habt gerade Musik gehört aus Crossing. Es war, hier hast du es geübt nochmal.
Es war Esmerim Bicim Bicim. Und es ist ein türkisches Volkslied. Ich habe leider nicht den Interpreten gefunden, der es im Film gespielt hat, aber genau. Ja, und ich erzähle euch jetzt ein bisschen was. Crossing habe ich gestern Abend gesehen. Ja, der Untertitel sozusagen ist Auf der Suche nach Thekla und das verrät auch schon ein bisschen was. Wir begleiten Lia, eine pensionierte Lehrerin, auf der Suche nach ihrer Nichte Thekla. Theklas Mutter ist anscheinend kürzlich verstorben und Lia hat eben ihrer Schwester auf dem Sterbebett versprochen, Thekla zu finden und nach Hause zu bringen. Ja, Thekla ist trans und wurde von ihrer Familie in Georgien ja verstoßen. Jedenfalls wurde sie dort nicht akzeptiert und ihre erste Spur führt eben nach Istanbul. Und ja, Lia hat auch schnell einen unerwarteten Begleiter dabei und zwar Aki. Nee, Archie? Ich bin mir nicht sicher, es tut mir leid. Der ist so um die 20 und das ist der Bruder von einem ehemaligen Schüler von ihr, also so ein bisschen um Ecken. Ich glaube, sie haben sich irgendwie zufällig getroffen, als sie eben auf der Suche nach Thekla war. Genau, die beiden reisen dann gemeinsam nach Istanbul über die georgische Grenze und kommen da auch relativ schnell mit der queeren Szene in Kontakt. Ja, und gleichzeitig parallel gibt es noch die Geschichte von Evrim, eine Transaktivistin, die sich als Rechtsanwältin bei einer gemeinnützigen Organisation für queere Rechte engagiert. Genau, die begleiten wir so ein bisschen im Alltag und genau, sehen relativ wenig von ihrer Arbeit, aber eben wie sie da so eingebunden ist in die queere Szene Istanbuls. Genau. Und während des Films lernen wir die beiden ungleichen Reisenden, also Lia und ihren Begleiter, ein bisschen kennen. Es wird im Film auf jeden Fall die Prekarität und die Diskriminierung queerer Lebensrealitäten angedeutet, aber es gibt keine Gewaltszenen, was ich ganz schön finde zur Abwechslung. Und der Regisseur hat in einem Interview mit der Taz auch gesagt, wir wissen alle, dass das passiert. Ich muss das nicht in jedem Film zeigen. Und er wollte sich lieber auf die kleinen, schönen, empathischen Momente konzentrieren. Und das gelingt ihm auch gut, finde ich. Genau, ein paar Szenen gibt es, wo man vielleicht sonst aus Erfahrung Gewalt erwarten würde. Und dann wird es überhaupt nicht brenzlig, sondern es wird irgendwie eine sehr nette Begegnung. Levan Akin, der Regisseur, hat selbst georgische Wurzeln und Verwandtschaft in Istanbul und liebt die Stadt schon seit seiner Kindheit. Deswegen wollte er da auch gerne drehen. Die Schauspielenden, da standen einige von ihnen das erste Mal vor der Kamera. Das wäre mir nicht aufgefallen. Ich habe es dann danach gelesen. Ich fand die Rollen alle sehr gut gespielt und sehr gut besetzt auch. Genau, das war auch der Panorama-Eröffnungsfilm der Berlinale dieses Jahr und hat auch den Teddy-Preis bekommen. Mhm. Ja, zu Recht, finde ich auch.
Cool, also die queeren Figuren sind auch mit queeren Schauspielenden besetzt?
Genau, das Casting wurde tatsächlich auch von einem Transmann in Istanbul gemacht. Mhm. Das heißt, da war ein Profi am Werk sozusagen. Und das fand ich auch, habe ich auch direkt nachgeschaut, weil ich das immer ätzend finde, wenn gerade Transpersonen nicht mit Transpersonen besetzt werden, denn das ist einfach Quatsch, das nicht zu tun. Genau.
Ja, wunderbar. Den gibt es jetzt zu sehen und zwar, wenn ich das hier richtig sehe,
in der Passage.
Genau, im Passage-Kino in Leipzig. Und wenn ihr in Halle seid, gibt es den im Sasi-Kino.
Ich werde, glaube ich, hingehen.
Ja, wunderbar. Große Empfehlung auf jeden Fall von mir. Es war einfach sehr schön, das zu beobachten. Man ist einfach echt wie so eine Reisebegleitung dabei und
läuft das Ding im OMU oder gibt es da eine Synchro für?
Es läuft, also beides. Genau, heute und morgen gibt es in der Passage die synchronisierte Version und Montag bis Mittwoch jeweils 21 Uhr mit Untertiteln. Das würde ich auch empfehlen, das mochte ich sehr gerne, das im Original mit Untertiteln zu schauen.
Genau. Wunderbar. So. Dann haben wir, glaube ich, alle Filme durch, die jemand gesehen hat.
Wir haben noch einen, den wir nicht gesehen haben.
Zwei? Ich habe auch einen nicht mehr geschafft.
Ah, okay.
Du darfst gerne anfangen. Du hast dir vorgenommen, noch was zu erzählen zum ISS, einem weiteren eventuellen Katastrophenfilm.
Ja, das ist ein, Hitchcock-Lifeboat-mäßiges Closed-Room-Ding. Also auf der Internationalen Raumstation trifft eine neue Gruppe Astronautinnen ein. Sie verbrüdern sich dort, russische und amerikanische Astronautinnen, und arbeiten zusammen, wie es das Konzept der Station ist. Doch unten auf der Erde bricht ein Krieg aus und man sieht, wie Atombomben losgehen, die Atmosphäre in Flammen steht und die ISS schwebt über dem ganzen Chaos. Aber Funksprüche treffen ein und geben sowohl den russischen als auch den amerikanischen Astronautinnen den Befehl, diese Station jetzt für sich zu erobern, und sie müssen mit dieser Situation umgehen, und das schafft natürlich einen Paranoia-Thriller viele Kilometer oberhalb des Erdbodens, und wenn es interessant für euch klingt, dann gibt es das im Cineplex, im Cinemax, im Prisma, im UCI und notfalls auch im Regina.
Wunderbar. Das war ISS. Und dann startet auch noch Verbrannte Erde, ein deutscher Genrefilm, den ich mir sehr gerne angeguckt hätte. Und dann hatte ich den ein oder anderen Hirnfurz, was dafür gesorgt hat, dass das nicht funktioniert hat. Aber das ist okay. Ich habe zumindest den ersten Teil gesehen. Es ist nämlich der zweite Teil von Thomas Aslan aus seiner, er nennt es selber, Trojan-Trilogie. Trojan ist die Hauptfigur, gespielt von Michel Matijevic. Matijevic, ein Krimineller, der auch im ersten Film schon aus dem Schatten, aus dem Knast rauskommt und dann eben wieder Dinge tut und eben kriminell wird und ehemalige Kollegen holt. und was alles für eventuelle Eskalation sorgt, woraufhin er flieht und jetzt bei Verbrannte Erde kommt er wieder zurück nach Berlin, 12 Jahre später, so lange ist auch der letzte Film ist glaube ich von 2010, der ist jetzt von 2024, also liegen 14 Filme zwischen den Filmen, 12 Jahre zwischen der Handlung. Und,
14 Jahre zwischen den Filmen, nicht 14 ja. Filme. Das wäre was, jedes Jahr ein Film.
Bei einer Trilogie, genau. und er kriegt wieder ein Angebot für einen Job und genau, dann planen die eben wieder was und es wird gerade alles aus den Händen. Und ich bin tatsächlich sehr gespannt und ich werde mir den auch noch angucken, weil ich beim Schauen von dem ersten Film, ich mache hier einfach nämlich direkt den Übergang, ohne jetzt hier nochmal den Einspieler zu bringen zur Sofa-Ecke, weil den ersten Teil gibt's ja schon.
Elegant, elegant.
Genau. Ich fand den sehr spannend inszeniert, weil ich einerseits die ganze Zeit dachte, warum ist das ein Kinofilm? Warum lief der im Kino? Weil er irgendwie relativ nüchtern aussieht. Das wirkt halt teilweise sehr deutsch-Tatort-mäßig. Aber hat mich dann wieder darüber bekommen, wie spannend dann doch irgendwie die Figuren waren, beziehungsweise wie dann irgendwann auch so eine Kälte drin ist, finde ich, die man dann doch nicht so oft sieht. Und vor allen Dingen solche kaltblütigen Figuren, weil wenn es dann darum geht, dass da irgendwo Geld ist oder sowas, dann gab es eine Szene, die mich tatsächlich sehr überrascht hat, weil es die ganze Zeit vor sich hin plätschert, es fliegt die ganze Zeit wie Tatort bei Aus dem Schatten und auf einmal sagt er, ja, keine Ahnung, kannst du mal das rausholen? Der andere dreht sich weg und dann einfach bam. Und das Blut, das Gehirn hängt an der Wand so. Und du bist so, was? Das hat mich tatsächlich sehr überrascht. Und das fand ich ziemlich cool. Und es war irgendwie sehr spannend, einen derartigen Gangsterfilm aus Deutschland zu sehen. Was mir auch noch aufgefallen ist, war direkt ein Gesicht dabei, was andere demnächst vielleicht wieder sehen bei Aus dem Schatten, weil nämlich einer der Gangsterchef nämlich hier von Peter Kurt gespielt wird, den ich sehr gerne, aber es sind ein paar, glaube ich, auch bekannt, gerade auch bekanntere Gesichter aus Deutschland dabei, die man sonst auch kennt, aber halt eben weniger, also für mich zumindest weniger aus dieser Art von Film. So, und genau, das jetzt hier, dieser Übergang zwischen Sofa-Ecke und Filmstarts, weil eben der eine schon länger zu Hause verfügbar ist, und Verbrannte Erde jetzt im Kino gestartet ist und zwar auch im Passage-Kino zu sehen, wenn ich das, glaube ich, gerade richtig
in der Passage und im Push-Kino und kann man ihn sehen.
Im Halle. Wunderbar. So. Oh. Ich kriege gerade von außerhalb des Studios die Korrektur. Der Film heißt Im Schatten. Ich habe es leider verdreht. Den gibt es von Pandora auf DVD. Genau. So, und dann gehen wir einfach direkt in die Sofa-Ecke rein. Da habe ich nämlich auch noch was gesehen. Mhm. Und zwar You Can't Run Forever, erschien jetzt bei Leonine. Könnt ihr nachher auch auf DVD und Blu-ray gewinnen. Und ich weiß schon wieder nicht, wo ich anfangen soll. Also ich hatte schon Lust. Ne? Es ist zwar nur ein Home-Release, aber es ist irgendwie, da steht ganz groß J.K. Simmons auf dem Cover, was ich jetzt nicht so schlimm finde, was ich jetzt ziemlich gut finde. Dann irgendwie hier, es geht um ein Mädchen, eine Jugendliche, ja, die unter Panikattacken leidet und eben mit ihrem Stiefdad unterwegs ist und auf einmal kommt halt der coole, glatzköpfige, Jeansjacke tragende, irgendwie komische J.K. Simmons und fängt halt an, erst ihren Stiefdad zu erschießen und dann sie.
Huch.
Ja, einfach so, es ist halt, allein wie der Film fängt auch damit an, dass man ihm erstmal folgt. Und er spielt halt einfach diesen komischen Menschen, der durchgedreht ist. Und der fährt auf eine Tankstelle und fängt an zu tanken. Und dann ist da so ein Typ mit einem kleinen Hund, der nervig ist. Und dann geht er einfach zum hin. Und du denkst auch erst, er schießt halt jetzt den Hund oder sagt ihm alle, oder kriegt es irgendwie hin, dass der Hund einfach die Fresse hält, was ich ziemlich cool gefunden hätte, wenn er einfach nur mit einem Blick den Hund zum Schweigen gebracht hätte. Nö, er zieht einfach die Knarre raus und er schießt den Typen, läuft weiter, er schießt noch zwei Menschen, steigt aufs Motorrad und fährt weiter. Und das alles. Aber leider Gottes halt auch so, das war erstmal sehr komisch und es sah auch direkt leider nicht so cool aus. Also ich finde, du siehst von der ersten Sekunde an, dass es halt ein Blu-ray-Film ist. Also ein Film, der halt nur aufs Heimkino rauskam. So, das sah alles leider so überkünstlich aus und ich hatte zwischendurch das Gefühl, mein Fernseher hat sich verstellt und ist Richtung True Motion abgeglitten oder zumindest in diese Richtung, weil es fast schon an manchen Stellen halt so nach TV zu flüssig aussah. Und halt nicht wirklich filmisch, dann war es halt alles super clean und wenn er geschossen hat, dachte ich auch so, Also ich habe das Gefühl, ich habe vor 5 Jahren YouTube-Videos gesehen, die bessere Schusseffekte drin haben.
Und das Ganze ist einfach im Grunde ein Amoklauf, wo man diesem Typen folgt?
Ja, du folgst dann schon ihr und dann geht es halt darum, sie ist im Wald und rennt vor ihm weg. Na, und die Mutter sitzt zu Hause, hochschwanger, kurz davor, das nächste Geschwisterchen zu kriegen. Und er telefoniert dann auch mit dem Telefon von dem Mann mit der schwangeren Mutter und jagt halt und sie ist die ganze Zeit so, lass meine Tochter in Ruhe. Und die Tochter steht halt auch im Wald und hat halt immer wieder irgendwie Panikattacken auch und muss halt klarkommen, findet von anderen Campern eine Tüte mit Pilzen drin und denkt sich so, geil, was zu essen, obwohl ganz fett irgendwie Space-Bilder drauf abgebildet sind und ich mir so denke, welches 15-Jährige oder keine Ahnung, welcher Teenager nimmt so eine Tüte, wo getrocknete Pilze drin sind und denkt sich im ersten Moment, geil, ich habe was zu essen gefunden. Also, weiß ich jetzt nicht. Also, mir würde, glaube ich, niemand einfallen. So, und dann trippt sie auch noch kurz rum und alles. Und das ist, ich fand es leider, also es ist irgendwie 102 Minuten nur lang. Da dachte ich am ersten Moment so, cool, immerhin ist es nicht ewig lang oder sowas. Und weiß dann vielleicht irgendwie, was es möchte. Aber ich fand es leider auch erzählerisch einfach langweilig. Und es hat sich sehr viel länger angefühlt, weil halt irgendwie die Kulisse von diesem Wald auch dann entweder schlecht in Szene gesetzt ist oder einfach zu wenig hergibt, wenn er da einfach rumläuft und andere Leute einfach random erschießt halt. Und ich hatte zwischendurch auch das Gefühl, dann kriegt man noch Flashbacks, wie es dazu kam. Und das wirkte halt so ein bisschen so, da hat mal jemand Killing Joke oder sowas vielleicht auch gelesen und war so mit diesem ganzen Motto von, es reicht ein schlechter Tag, um Menschen irgendwie komplett kaputt zu machen. Und hat das da irgendwie reingesteckt. Und ja, J.K. Simmons, der macht schon das Beste draus, hatte ich das Gefühl. Also du merkst ihm schon an, dass er halt was kann, aber er hat nicht viel unbedingt, um damit zu arbeiten. Das fand ich leider schade. Ich weiß aber, dass Robert auf jeden Fall den Film auch noch gucken wird und am Ende vielleicht das sogar besser finden wird. Das ist auch okay. Wenn ihr auch Bock habt, macht ihr einfach am Ende beim Filmquiz mit. Oder kommt vielleicht zum nächsten Filmquiz. Vielleicht gibt es da auch noch Scheiben davon. Könnt ihr ihn gewinnen. Der ist jetzt letztens rausgekommen über Leonine bei uns auf DVD und Blu-ray. You Can't Run Forever.
Ja, ich würde dann direkt mit Schund weitermachen.
Wunderbar. Warte. Du hast auch noch was gesehen, weil wir haben noch ein bisschen Zeit, die wir jetzt einfach noch füllen können. Ja, hier genau. Mit anderen Sachen, die wir noch gesehen haben in letzter Zeit.
Ja, ich hab das,
oder die rauskamen.
Ist auch relativ vor kurzem auf Amazon Prime erschienen, nämlich Mother's Instinct mit Anne Hathaway und Jessica Chastain als Mütter in den 1960er Jahren. Sie wohnen Haus an Haus, sie sind beste Freundinnen. Es gibt Chemie zwischen ihnen. Man hat manchmal das Gefühl, das könnte jetzt in eine Liebesbeziehung umschlagen. Ihre Kinder spielen auch miteinander und sind beste Freunde, die beiden Söhne. Und dann eines Tages verunglückt einer der Söhne tragisch. Die eine Freundin kann ihn nicht retten, die andere wirft ihr das unterschwellig vor. Und dann beginnt halt das Drama von Misstrauen zwischen den beiden und sie fangen an, sich um den verbleibenden Sohn halt so ein bisschen, dessen Liebe, in Konkurrenz zu treten. Die Kinderlose versucht, den Sohn der anderen sich gewogen zu machen und eben in dessen Leben eine Rolle einzunehmen, weil sie halt keine weiteren Kinder bekommen kann. Es wird viel geweint, es gibt viel Trauma-Dumping. Die Charakter sind alle immer over the top, aber fantastisch 60er-Jahre-mäßig angezogen. Das Dekor ist sehr sehenswert. Anne Hathaway und Jessica Chastain kann man nichts vorwerfen. Das Ganze eskaliert auch noch in eine Gewaltspirale, die man bei so einem Drama, wie es am Anfang zu sein scheint, nicht erwartet. Ich hätte mir fast gewünscht, der Film wäre noch trashiger. Aber es ist insgesamt ist es halt schon soapig und eben zwei Schauspielerinnen, die sich auch mit durchaus Spielfreude und over the top im Mutterfach anmelden. Und ja, also für einen soapigen, ich brauche jetzt mal einen Film, den ich mir zur Unterhaltung ansehe und ich bin okay damit, dass Kinder in einem Film sterben. Kann man, also das, wenn das ein Trigger ist, dann sollte man es nicht machen halt. Aber ja, dann kann man sich den Film auf jeden Fall geben und ich habe ihn für die Kostüme und die Over-the-Topness der Darstellung geguckt und wurde nicht enttäuscht. Es gibt natürlich halt Themen von unterdrückten Bedürfnissen in den 60er Jahren und auch, dass man Beziehungen nicht als Besitzverhältnisse verstehen sollte und was da halt auch für Konflikte daraus entstehen können, wenn man das tut, sozusagen, das ist meine beste Freundin, das ist meine Frau, das ist mein Kind, ist halt so ein Ding, was da mitschwingt, aber ja, halt zu Extremen führt.
Wunderbar. Klingt auch einfach nach einem Film für dich. Spielt Mid-Century, da ist einfach Jasmin ist schon bedient, wenn die Kostüme gut sind.
Ja, ich bin da durchaus Zielgruppe gewesen, ist richtig.
Dann wirst du direkt schwach.
Ich habe mir den deswegen angeguckt, weil ich die Kostüme auf dem Cover gesehen habe.
Wundervoll.
Das ist halt,
Die einen gucken Filme, wenn Katzen drin vorkommen, die anderen, wenn gute Kostüme drin vorkommen. Du,
ich bin da voll dafür. Anything's fine. Wenn mir irgendjemand verspricht, dass gewisse Art von Gewalt drin ist, das bin ich auch so, ja, liegen mal auf den Zahn, ne? Hast du auch noch irgendwas in letzter Zeit gesehen?
Wenig tatsächlich. Alles, was ich so gesehen habe, habe ich hier schon erzählt.
Cool. Was ist denn so dein Brand an Filmen, wo man dich auf jeden Fall mit ins Kino kriegt?
Genau. Bist ja noch nicht so lange dabei, da müssen die Leute jetzt mitkriegen hier.
Also auf jeden Fall queere Geschichten, deswegen habe ich mich über Crossing auch sehr gefreut. Und ich habe nicht Love Lies Bleeding gesehen, wegen der Gewalt, weil Gewalt mich eben dann doch abschreckt, vor allem wenn sie sehr grafisch dargestellt wird, was ihr jetzt schon erzählt habt, dass es wohl
das
so ist.
Kommt vor,
und das kann ich nicht gut aushalten. Genau. Familiengeschichten mag ich auch immer gerne. Das heißt, Juliette war auch sehr gut für mich. Also ich hatte eine gute Woche. Genau. Und sonst, ja.
Wunderbar.
Das sind so die Basics.
Alles klar. Ich habe uns nochmal Musik rausgesucht.
Ja, bitte.
Wir hören nochmal hier unfassbar klassische Filmmusik. Mhm. Ich habe nochmal Ecstasy of Gold von Ennio Morricone rausgeguckt. Und dann hören wir uns gleich wieder und dann finden wir schon irgendwas, über was wir noch reden können. Ja.
Nicht vergessen bitte, es ist nicht das Batmobil.
Keine Bange, Bruce. Aufmerksamkeit im Straßenverkehr ist doch oberste Bürgerpflicht.
Genau. Aufmerksamkeit ist unsere oberste Bürgerpflicht. Wir sind immer noch bei Filmriss, dem Kinomagazin. Kino ist vorbei, Sofa-Ecke haben wir soweit eigentlich auch ausgefüllt, aber weil wir Jasmin da haben, die sich mit gefühlt viel zu vielen Sachen immer viel zu gut auskennt, und euch schon mal was über queere Filmgeschichte erzählt hat, kann sie jetzt einfach mal so, hat sie gesagt, einen Vortrag rausschütteln. Viel Spaß damit.
Ich bemühe mich. Also, in der queeren Filmgeschichte, nachdem wir eine Hochzeit in den 30er Jahren hatten, gibt es einen Einbruch durch Zensur in Deutschland, natürlich selbsterklärend durch den Nationalsozialismus. Aber auch in den USA hat es große Auswirkungen gehabt, dass dort der sogenannte Hays Code in Kraft getreten ist. Das waren Selbstzensurbestimmungen der dortigen Studios, die eben eine fast monopolistische Kontrolle über das Filmsystem hatten und sich eben deswegen reinreden lassen konnten, Filme zu zensieren, nicht mehr zu veröffentlichen. Und im Rahmen der konservativen Wende wurden dort unter anderem Beziehungen zwischen Leuten verschiedener Ethnien verboten, aber auch Sympathie für Verbrecher, Kritik an Kirche und staatlichen Institutionen, aber auch sexuelle Perversion. Und damit war explizit auch Queerness mit gemeint. Und dieser Code hatte bis in die 1960er Jahre Bestand und hat entsprechend das goldene Zeitalter Hollywoods geprägt. Allerdings war es natürlich auch ein Code, der sehr explizite Dinge verboten hat. Und die Filmschaffenden haben sich immer wieder natürlich an den Rand dieses Code begeben und damit ein eigenes Genre geschaffen, nämlich den Film Noir, den sogenannten. Das wurde erst im Cahier du Cinéma, einer französischen Kinozeitschrift, später so analysiert, dass der Film Noir ein Genre ist und auch eben Genredefinitionen bekommen hat. Für die Leute, die den Film in den 30er und 40er Jahren geschaffen haben, war es im Wesentlichen ein Weg, durch Symbolsprache Dinge auszudrücken, die nicht mehr explizit möglich waren, auf der Leinwand zu zeigen. Beispielhaft wäre da in den relativ frühen Tagen des Codes James Whale zu nennen. Das ist der Regisseur von Frankenstein und Frankensteins Braut, der selbst schwul war. Es gibt da auch einen Biopic mit Ian McKellen, der ihn dort spielt. Und der hat queere Themen und die Themen ausgeschlossen zu sein als Queer in der Gesellschaft eben auf Frankenstein projiziert und hat in Frankensteins Braut auch mit dem Professor, der dort der Lehrer von Frankenstein wird, eine sehr queer-coded Figur reingebracht, abgesehen davon, dass auch Frankensteins Braut selbst zu einer queeren Ikone geworden ist. Und Queerness hat damit immer wieder auch eine Kodierung als etwas Monströses, Gefährliches bekommen. Die Femme Fatale hatte oft auch queere Anleihen, denn Butch-Lesben konnte man nicht mehr so explizit zeigen, außerhalb von Gefängnisfilmen. Da hatten sie ihre Daseinsberechtigung damals als Refugium und eben als offensichtlich Kriminelle, die schon bestraft werden, da konnte man sie zeigen. Aber im Noir war halt die verführerische, auch selbstbestimmte Femme Fatale eher die Rolle, die aufgetreten ist und die halt die Ingenue, die unschuldigen Damen auch zu verführen dachte. Man könnte da an Hitchcocks Rebecca denken, aber auch Draculas Tochter Barbara Stanwyck selber, zwar extrem konservativ, aber auch queer, hat auch im Noir, unter anderem in Double Indemnity, einfach prägende, zentrale Rollen gespielt und damit natürlich ihre eigene queere Energie reingebracht. Und Leute haben einfach gelernt, Symboliken zu lesen. Der maltesische Falke ist halt auch ein ganz klassischer Noir-Film, bei dem Peter Lorre einen queeren Charakter spielt, den Antagonisten, der mit einer parfümierten Karte sich vorstellt, der seine Kollegen hat, die an seiner Seite stehen und offensichtlich in einer engen emotionalen Beziehung zu ihm. Also ja, Queerness hat auch im Film Noir ihren Weg gefunden, aber eben als Abbild einer Halbwelt im Schatten liegend, wie es eben typisch für den Film Noir ist. Und das Ganze hat sich lange gezogen, bis es dann durch eben Filme, die den Mut hatten, das Ganze zu brechen, mehr in die Öffentlichkeit gekommen ist, sei es durch In the Killing, ein queeres Mörderpärchen, was dort sein Unwesen treibt, aber sei es auch durch Filme, die eben oft nicht in Amerika produziert, größere Sympathien für queere Figuren geschaffen haben. Das Mädchenuniform Remake von 1958 mit Romy Schneider ist hier erwähnenswert, aber auch sehr wichtig Victim von 1960 in Großbritannien, was mit dem klassischen Noir, ohne dass am Anfang das Verbrechen, vor dem diese Figur flieht, enthüllt wird, die Geschichte eines schwulen Mannes, der nur deswegen verfolgt wird, zeigt und sehr viel Empathie geschaffen hat. Und schließlich waren es am Ende dann Komödien, die den Code komplett gebrochen haben. Manche mögen es heiß, ist halt eine derer, die dort auf jeden Fall zu erwähnen ist. Das wurde halt einfach veröffentlicht und den Leuten war egal, was der Code gesagt hat. Und seitdem hat das queere Kino wieder einen offeneren Ausdruck.
Wunderbar. Danke dir, Jasmin. Ich vermute, es wird dann hoffentlich, vielleicht auch passend zum CSD in Leipzig, dann irgendwo nochmal weitergehen.
Bestimmt.
So, damit sind wir dann auch ansonsten schon relativ am Ende. Wir kommen nur noch jetzt zum
Filmriss Filmquiz.
Genau, da gab es letzte Woche einen Ausschnitt aus Asteroid City. Und diese Woche habe ich das hier für euch mitgebracht.
Ich bitte Caroline, dass sie mit dir an deinen Sprüngen arbeiten soll. Deine sind noch lange nicht gut genug. Wir werden dich aufbauen müssen.
Dann werde ich die Hauptrolle in der Vorführung tanzen.
Ich muss dich auf diesem Niveau mehrere Male sehen.
Ich kann das.
Olga hat Volk so schwer wirken lassen. Sie hat das Herz von Volk nie verstanden. Ihr hat die Überzeugung gefehlt. Ich bin erleichtert, dass sie weg ist. Ich danke dir für deine Hilfe dabei.
Genau. Wenn ihr das erkannt habt, dann heißt das...
Schreiben an filmriss@popculture.de.
Genau. Und wir sind damit mehr oder weniger am Ende.
Wir sollten noch verraten, was es zu gewinnen gibt.
Ja.
Das ist nämlich den Love Lies Bleeding Soundtrack und das war unser Soundtrack des Monats bis hierhin. Also genau. Hörenswert und von euch schon gehört, den kann man sich auf jeden Fall ins Regal stellen. Dann gibt es zu Juliette im Frühling Freikarten und das Graphic Novel Juliette Gespenster kehren im Frühling zurück vom Reprodukt Verlag. Und You Can't Run Forever, was du eben besprochen hast, auf DVD und Blu-ray.
Genau, von Leonine. Wir sind damit jetzt dann raus. Bedanke mich bei Dennis, Robert, die im Skype dabei waren. Heiner ist auch schon weg. Ich sage danke mir.
Bitte, bitte.
Danke Jasmin, dass du da warst.
Sehr gern.
Ich bin Flo. Ich hoffe, es war trotzdem alles angenehm. Tschüssi und viel Spaß beim weiteren Programm.